Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen heute über das Wochenbett reden. Genauer gesagt darüber, warum gerade in dieser Zeit Selbstfürsorge und Unterstützung so wichtig für die Gesundheit der Mutter sind. Dazu haben wir Kerstin Lüking eingeladen. Kerstin ist seit 25 Jahren Hebamme, Autorin und hat selbst 7 Kinder. Herzlich willkommen, Kerstin.
Hallo ihr beiden.
Ja, schön, dass du da bist. Kerstin, wenn wir Mutter werden, dann sorgt die Natur durch den Nestbautrieb ja erstmal dafür, dass alles für die Ankunft des Babys perfekt vorbereitet ist. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal Mutter wurde, da überkam mich dieser Trieb ganz plötzlich. Ich habe wie wild renoviert, Möbel gekauft, alles hergerichtet und dekoriert. Naja, um dann festzustellen, dass mein Kind die ersten Monate quasi auf mir und die ersten Jahre nur im Elternbett geschlafen hat. Worum ich mir damals keine Gedanken gemacht habe, wie kann ich mich als Frau auf die ersten Wochen mit Baby vorbereiten. Aber da gibt es ja so einiges, was uns hilft, diese Zeit entspannter für alle zu gestalten, richtig?
Absolut goldrichtig. Und Daniel, du hast schon was ganz Entscheidendes angesprochen, nämlich diesen Nestbautrieb. Und dieser Nestbautrieb, da handelt es sich in der Regel immer darum, dass man es fürs Kind schön macht. Ja, und ich verstehe das natürlich total. Das ist alles so wunderbar niedlich und schön und alles farbharmonisch. Aber letztendlich, wenn man mal die Mütter fragt, was hast du denn für dich gemacht, dann kommt oft nur dieses, ein paar Schlüppis irgendwie aufs Klo gelegt und ein paar Binden dazu und das war es letztendlich. Ja? Und vielleicht noch ein paar ausgeleierte Nachthemden. Und das ist was, wo ich doch so ein bisschen Wert drauf lege, dass man die Frauen auch darauf vorbereitet, dass es ja letztendlich im Wochenbett nicht nur ums Kind geht, sondern dass sie eine große Rolle dabei spielt und dass man auch so ein bisschen lieb mit sich selbst umgehen muss. Und ich habe als Hebamme tatsächlich viele Kulturen betreuen dürfen und habe gerade so bei meinen asiatischen Frauen ganz viele Dinge abgucken können, weil zum Beispiel dort die Wochenbettstube erstmal, also Wochenbettstube, das Zimmer, wo dann eben die Frau die meiste Zeit nach der Geburt eben verbringt, das wurde aufgeräumt, entrümpelt. Ja. Die Chinesinnen haben gesagt, wir müssen diesen Raum frei machen für den Geist. Und ich finde, das ist irgendwie so eine nette Sache. Also wirklich die Frauen liebevoll dazu auffordern, wirklich dieses Schlafzimmer, wo sie dann sein werden, mit schönen Dingen zu bestücken, wo man dann auch sagt, okay, hier fühle ich mich wohl und hier halte ich es ein paar Tage auch aus.
Bei mir war das Stillen beim ersten Kind ein großes Thema. Dank meiner super tollen Stillberaterin klappt es am Ende dann doch noch. Aber boah, der Anfang war echt schwierig für mich. Hast du Tipps für einen entspannten Stillstart im Wochenbett?
Also letztendlich, dass man sich auch mal im Vorfeld schon ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Also nicht, dass man wirklich so ins kalte Wasser springt nach der Geburt und denkt, das wird schon. Es wird ganz oft, aber Stillen ist ein Thema, was doch sehr problembehaftet auch sein kann. Insbesondere dann, wenn wir unter dem Einfluss von Stress sind, weil letztendlich dann die Stresshormone, die Stillhormone so ein bisschen ausbremsen. Und dass man sich darüber einfach im Klaren ist, auch im Vorfeld, wie möchte ich dieses Wochenbett organisieren, verbringen, damit einfach keine Stressfaktoren großartig auf mich zukommen. Und dass ich mir auch vielleicht so ein bisschen Informationen hole über die Anatomie der Brust, über das hormonelle Geschehen. Also es fällt mir immer wieder auf, wie wenig Frauen letztendlich auch über die Funktionen des eigenen Körpers wissen. Und ich finde, da darf man sich dann auch zum Beispiel mit einer Hebamme im Vorfeld oder mit einer Stillberaterin darauf vorbereiten, was kommt auf mich zu, wie kann ich was organisieren, damit wirklich das Stillen auch gut klappen kann.
Ich glaube, man ist da ziemlich unbedarft. Also ich habe gedacht, das ist so ein natürlicher Vorgang. Ja. Das muss doch funktionieren. Aber es war tatsächlich auch schwierig bei uns. Und klar, das ergibt Sinn, was du sagst. Natürlich ist man da sehr gestresst. Und klar. Dann also, gibt es wirklich Probleme mit der Milchbildung.
Genau. Ne? Also ich meine, weißt du, das, was letztendlich uns auch immer suggeriert wird, ne, in den Hochglanzmagazinen, ne? Ja. So die strahlende Wöchnerin mit ihrem propperen Baby am Busen. Ja, also ganz ehrlich, die Realität sieht oft anders aus, nämlich, dass die Frauen weinen, weil sie mit dem Ansaugschmerz in den ersten 14 Tagen so mal gar nicht gerechnet haben, dass sie mit angeknabberten Brustwarzen im Bett sitzen und dass vielleicht auch das Kind Schwierigkeit hat, überhaupt an die Brust zu gehen. Also das, ne, die Problematik ist einfach vielfältig. Es gibt viele Dinge, die man vielleicht wirklich durch eine Hebamme, durch eine Stillberaterin angucken lassen und wo man sich unterstützen lassen kann. Und das ist auch immer so mein großer Rat an die Frauen, wirklich nicht davor, sich zu scheuen, um Hilfe zu bitten. Also es fängt letztendlich ja schon in der Klinik an, ja, wo die Frauen immer denken, ha, sie stören, wenn sie auf den Klingelknopf drücken, aber letztendlich, ja, je schneller man die Probleme beseitigt, umso besser kommt man letztendlich wirklich auch ins Stillen und darauf kommt es eben an. Ne? Also alles möglichst entspannt und ja ohne Stress zu starten.
Ja. Jetzt gibt es ja Dinge, die in der Öffentlichkeit kaum oder gar nicht besprochen werden. Und das möchten wir heute ändern und einfach mal ganz deutlich über den Wochenfluss zum Beispiel sprechen. Also mein Wissen beschränkte sich bei der ersten Geburt damals drauf, es blutet halt 6 Wochen, man braucht mega dicke Binden, Tampons sind tabu, Sex sowieso. Stimmt das denn? Und was müsste man denn noch alles wissen oder sollte man wissen?
Daniel, wenn ich dir jetzt mal die Frage zurückstelle, was ist der Wochenfluss? Warum blutet man überhaupt danach? Weißt du das?
Tja, ich würde jetzt denken, dass die Gebärmutterschleimhaut sich ja so gut aufgebaut hat, dass es dann fließt. Also ich hätte jetzt Gebärmutterschleimhaut getippt.
Okay, also letztendlich an der Gebärmutterinnenwand haftet ja die Plazenta. Mhm. Und nach der Geburt löst sich die Plazenta und da entsteht eine Wundfläche. Und da kommt letztendlich das Wundsekret raus. Es ist, es sind das Blut, es sind letztendlich Keime, es kann noch Reste von Fruchtwasser und Reste von der Fruchthülle sein. Also es sind ganz viele Komponenten, aus der sich quasi der Wochenfluss zusammensetzt. Und das wissen zum Beispiel schon mal ganz viele Frauen nicht.
Ja, also ich auch nicht.
Und letztendlich im Verlauf des Wochenbettes, was ja mit Geburt der vollständigen Plazenta startet und ungefähr 6 bis 8 Wochen dauert, wobei ich sage, es dauert eigentlich noch viel länger, denn nach 6 bis 8 Wochen sind wir ja noch lange nicht wieder die Alte, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, in dieser Zeit verändert sich eben auch der Wochenfluss, also von der Menge, von der Farbe, von der Konsistenz. Und das ist immer ganz interessant oder wichtig für uns Hebammen zu wissen, dass sie von der Frau eben auch diese Informationen bekommt. Ja, läuft der Wochenfluss? Fluss. Wie sieht er aus? Weil anhand dieser Information kann ich zum Beispiel auch einschätzen, wie weit ist der Heilungsprozess vorangeschritten. Natürlich auch in Kombination mit dem Tastbefund. Also man tastet dann über den Bauch, ob man oder wo man den Uterus noch findet. Und daran weiß ich schon, okay, wie weit ist denn der Heilungsprozess schon vorangeschritten? So. Tampons, hast du gesagt, die sind tabu im Wochenfluss. Da nimmt man dann eher die schicken Wöchnerinnenvorlagen. Na, sie werden auch liebevoll als Surfbretter bezeichnet. man kann aber relativ schnell auch schon wieder nach ein paar Tagen die ganz normalen Binden benutzen. Na, man hat dann immer noch bequeme Netzhöschen an oder olle Schlüpper und damit fühlt man sich eigentlich immer ziemlich, nicht wohl, aber das ist dann zu ertragen.
Also Wochenfluss muss fließen, nehme ich an. Also Menstruationstassen sind dann wahrscheinlich auch nicht geeignet.
Nee, nicht wirklich. Ja, der muss fließen. Das ist auch mal so eine Standardfrage von uns Hebammen. Und ist denn alles im Fluss? Läuft alles? Mhm. Und was für uns auch entscheidend ist, ist der Geruch. Also wenn zum Beispiel die Frau erzählt, du irgendwie riecht das ein bisschen fischig, dann weiß ich schon immer, okay, da ist was nicht in Ordnung und dann muss man der Ursache auf den Grund gehen.
Es gibt ja auch noch mehr schambehaftete Themen in dieser Zeit. Viele Frauen kämpfen zum Beispiel mit Blähungen, Verstopfungen, Hämorrhoiden und Vaginalflatulenz. Was kann man denn dagegen tun?
Also erstmal muss man auch da wieder überlegen, was sind Hämorrhoiden? Hämorrhoiden hat ja letztendlich jeder. Ja, das ist ja wie so ein kleines Polster, was man am After hat und was letztendlich sich nach außen drückt, wenn man zum Beispiel unter der Geburt presst oder wenn ich schwer hebe. Ja, und dann kann das so als Knubbelchen tastbar sein und das ist nachher das, was uns auch so ein bisschen Schwierigkeiten macht, weil es anfängt zu jucken und zu brennen und es schmerzt und es kann immer größer werden. Und also, was kann man dagegen tun? Man sollte auf jeden Fall auf einen weichen Stuhlgang zum Beispiel achten. Wie kann ich den bekommen, indem ich auf eine gute Ernährung achte, die sehr ballaststoffreich ist, indem ich viel trinke, indem ich nicht so viel sitze, aber mich auch viel bewege. Ja, also Menschen, die zum Beispiel einen Bürojob haben, die haben deutlich mehr mit Hämorrhoiden zu tun als die sportlich aktiv sind. Und dass man im schlimmsten Fall natürlich auch sich diese Hämorrhoiden, wenn sie sehr groß sind, die kann man sich abbinden lassen. Das macht dann der Proktologe. Es gibt diverse Salben, ja, von der Hamamelis angefangen über Eichenrinde. Da hat so jede Hebamme ihre eigene Vorliebe. Also es gibt erstmal eine ganze Menge, dass man die kleinen Quälgeister so ein bisschen in den Griff kriegen kann. Aber auf jeden Fall, bei allen Themen, die du hier gerade angesprochen hast, immer darüber sprechen. Also nicht denken, oh, das ist mir jetzt peinlich, sondern wirklich sagen, du, ich habe hier ein Problem und was kann ich tun, damit es mir besser geht.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und ihr Hebammen seid das ja auch gewohnt, ne? Also das ist euer täglich Brot, das ist quasi wie zum Gynäkologen zu gehen, da muss man auch gar keine Scham haben,
also
Fragen zu stellen.
Bei uns überhaupt nicht. Es gibt nichts, was peinlich ist, ja. Und da einfach wirklich frei von der Leber weg immer fragen, denn es gibt wirklich in der Regel für jedes Problem doch irgendeine Lösung. Ne? Jetzt hast du aber noch was ganz anderes angesprochen, nämlich die Vaginalflatulenz. Das ist etwas, was ist echt
das kann ich vorher auch nicht,
unangenehm. Ja. Letztendlich, dadurch, dass alles so geweitet ist im Vaginalbereich, kann es sein, dass man Luft einsaugt. Ja? Der sich oder diese Luft, die entlädt sich dann manchmal mit einem lauten Knall, was sich so ein bisschen nach Pups anhört. Und das ist natürlich für die betroffenen Frauen sehr, sehr unangenehm. Und da ist es wichtig, dass man Beckenbodentraining macht. Und ich habe das auch schon bei Frauen erlebt, die mir gesagt haben, weißt du was, ich bin jetzt in der Dienstbesprechung und wenn ich aufstehe, ja, dann muss ich einfach laut vaginal pupsen. Was mache ich da? Und da gibt es einen Trick, dann kann man einfach einen Tampon tragen, auch außerhalb seiner Regelblutung. Und das hilft dann mal dagegen.
Gut zu wissen.
Mhm.
Bei gar nicht so wenigen Geburten kommt es zu Geburtsverletzungen. Dammrisse oder Schnitte sind jetzt nicht so selten. Und auch bei Kaiserschnitten haben die Mütter plötzlich eine relativ große Narbe. Wie kann man denn die Heilung dieser Wunden unterstützen?
Also erstmal würde ich den Frauen ein bisschen Mut zusprechen wollen und auch zu sagen, ihr braucht davor keine Angst zu haben. Das ist nämlich oft gerade in den Vorgesprächen ein Thema, dass die Frauen wirklich sagen, oh Gott, ja, wenn mir das passiert, ich habe solche Angst davor. Und natürlich ist es nicht angenehm, aber es gibt eben kleine Tricks, wie man sich das Leben ein bisschen erleichtern kann. Und die Frauen sollten auch wissen, dass gerade bei einem Kaiserschnitt wir heute durch eine OP-Technik nach Miska-Fladdach doch sehr schnell wieder die Frauen ja mobil machen können. Das heißt, wenn eine Mutter morgens um 8 eine Sektion bekommt, dann ist sie durchaus in der Lage, auch am Mittag schon wieder über den Klinikflur laufen zu können. Weil durch diese OP-Technik, da wird sehr wenig geschnitten, es wird sehr viel mehr gerissen und gedehnt. Und das führt eben dazu, dass die Frauen sich doch deutlich besser erholen. Also das ist schon ein großer Fortschritt. Ne? Diese OP-Technik gibt es jetzt auch schon tatsächlich, ich glaube, über 25 Jahre. Und sie wird immer weiterentwickelt. Und das ist schon mal die gute Nachricht. Man muss natürlich die Frauen unterstützen. Also man muss ihnen zeigen, wie sie aufstehen können, immer über die Seite, den Bauch festhalten, erstmal auf der Bettkante sitzen bleiben, um dann sich langsam in den Stand zu begeben, erstmal so kleine Schritte machen, auch nie alleine das Bett verlassen, sondern immer erstmal in Begleitung. Und um jetzt auf die Dammverletzung überzuschwenken, das Gute ist, dass der Damm ein Bereich ist, der sehr gut durchblutet wird, ja, und das Schleimhäute heilen einfach oder verletzte Schleimhäute heilen einfach sehr gut. Und deswegen braucht man auch davor nicht so große Angst haben. Also ich erlebe viele Frauen, die wirklich auch schon wieder sehr mobil sind, trotz Dammverletzungen. Man kann kühlen, man kann Spülungen machen zur Unterstützung der Heilung. Man kann kühlende Kompressen auflegen. Man kann Arnika und Calendula verwenden. Also da hat auch wieder jede Hebamme so ein bisschen ihre Spezialtipps. Tinktur, die einfach dazu hilft, dass es schnell wieder abheilt. Und wichtig ist natürlich, dass die Frauen sich entlasten, also immer Hilfe holen, ne, nicht schwer heben. Mhm. Und das sollten sie eh nicht im Wochenbett.
Also mich hat ja auch das Thema Essen vor so manche Schwierigkeit gestellt. Also bestenfalls hat man den Tiefkühlschrank mit vorgekochten Mahlzeiten voll, aber das reicht ja auch nur begrenzte Zeit. Und dann steht man vor dem Problem, dass man ja eigentlich wirklich qualitativ gute, nahrhafte und auch frische Mahlzeiten bräuchte. Also fürs Stillen, um natürlich auch wieder zu Kräften zu kommen. Aber Kochen irgendwie total illusorisch ist mit so einem kleinen Baby. Und der Partner ist im späteren Wochenbett häufig auch nicht da. Und Kochen zählt ja vielleicht unter Umständen jetzt auch nicht so zu seinen Leidenschaften. Wie komme ich denn dann trotzdem gut durchs Wochenbett?
Also auch da, denke ich, ist einfach gute Vorbereitung auch wieder das A und O. Ne? Du hast es gerade eben schon gesagt, Vorkochen wäre eine Variante. Natürlich haben wir gar nicht so viel Lagerkapazität, dass es für 6 bis 8 Wochen reicht. Was mache ich da? Also letztendlich kann man ja auch im Vorfeld schon mal sein Netzwerk so ein bisschen aktivieren. Man kann sagen, pass auf, ich brauche jetzt nicht hier den 95. Strampelanzug, sondern bitte sei so nett und bekoche mich doch mal eine Woche. Und das kann man im Wechsel machen mit mehreren Freunden oder Omas. Die sind ja ganz dankbar, dann auch, wenn sie was zu tun kriegen.
Ja,
ansonsten gibt es natürlich auch noch im Wochenbett Catering Service. Also es gibt tatsächlich Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Frauen hochwertig im Wochenbett zu bekochen. Das finde ich ist eine super Idee.
Absolut.
Das ist ein bisschen hochpreisig, aber ich finde, das ist verständlich, weil es einfach wirklich eine gute Qualität von Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln ist. Und das kann man sich auch, finde ich, gut schenken lassen. Und vielleicht kennen das einige Hörerinnen, dass es ja auch sowas wie Biokisten zum Beispiel gibt. Also dass man vom Bauern kriegt man fertige Kisten geliefert, dann kann man sich schon mal den Weg vielleicht in den etwas weit entfernteren Bioladen oder auf dem Markt sparen. Also da muss man so ein bisschen erfinderisch werden. Man kann sich auch Essen aus dem Supermarkt liefern lassen. Das hat mittlerweile haben viele Supermarktketten, dass man das dann einfach nach Hause bekommt. Wichtig ist halt nur, dass man isst. Ja, also das erlebe ich immer wieder, dass Frauen im Wochenbett da keinen Wert drauf legen. Also was heißt Wert? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ beschrieben. Sie vergessen es halt einfach. Ja, und das darf nicht sein, weil letztendlich ja der Körper braucht Futter zur Regeneration, zur Heilung und natürlich auch, damit ich gut in die Milchbildung komme.
Durch eine Schwangerschaft verändert sich der Körper natürlich. Man sagt ja immer, der Bauch kommt 9 Monate und der geht 9 Monate. Auf welche Veränderungen muss man sich denn nach der Geburt einstellen? Und dauert das bei jeder Frau so lange?
Also auf Veränderungen kannst du dich auf jeden Fall erstmal einstellen. Ich sage immer, eine Schwangerschaft und eine Geburt verändert einfach eine Frau. Und ich finde das ganz interessant, einfach zu hören, wie Frauen darauf reagieren. Die sagen, das ist Quatsch, ja, ich verändere mich nicht, ich bin die gleiche. Wo ich nur sagen kann, nee, sind wir einfach nicht. Also wir sehen ja rein körperlich schon nicht mehr so aus, wie wir vor der Schwangerschaft ausgesehen haben. Und das braucht einfach wirklich seine Zeit. Genauso wie du es eben gesagt hast, ne? Ein Körper ist 10 Monate schwanger und 10 Monate braucht er auch wieder, um sich zu regenerieren. Und diese Zeit dürfen wir ihm auch geben. Ja, also denn das ist auch mit einer der ersten Fragen im Wochenbett, dass Frauen sagen, wann passe ich in meine alten Sachen wieder rein? Wo ich immer sage, gemach. Dein Körper, der hat hier ein Fettpolster aufgebaut in der Schwangerschaft und dieses Fettpolster hat er nicht dir angehaftet, um dich zu ärgern, sondern das sind deine Stillreserven. Und wenn du lange stillst, ja, dann wirst du diese Pfunde auch definitiv wieder loswerden. Also wir sind mit diesen Polstern auf eine Stillzeit von mindestens 10 Monaten tatsächlich auch ausgelegt. Ja. Das ist das eine. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns ja auch von unserem Gehirn verändern. Ich weiß nicht, ob ihr beide das kennt. Nach der Geburt ist man ja oft so ein bisschen nebelig.
Vergesslich.
Ja, warum ist das so? Stilldemenz, so wird es auch bezeichnet. Aber letztendlich hat die Natur uns da auch was ganz Gutes oder tut sie uns was Gutes an, weil wir uns nämlich nur auf unser Kind quasi fokussieren, ja, und alles andere drumherum so ein bisschen ausbauen. Blenden und das dauert ungefähr 2 Jahre, bis wir unsere alte Gehirnstruktur quasi wiedererlangen. Ja, und das müssen Frauen einfach wissen, dass das zu einem normalen Prozess des Mutterseins mit dazugehört, dass wir uns nicht darüber ärgern sollten, sondern dass wir einfach gelassen darauf warten können, ja, irgendwann wird sich's wieder ändern und dann sind wir auch wieder irgendwann die Alte. Oder auch nicht. Und das ist auch gut, finde ich. Ja,
also ich habe größere Füße auf jeden
Fall. Ja, das
stimmt, ich auch. Ja. Ganz wichtig ist ja auch das Thema Beckenbodentraining. Mhm. Warum? Also wir haben jetzt gehört, auch Vaginalflatulenzen werden besser. Aber wie kriege ich den denn möglichst schnell wieder straff?
Naja, indem du einfach wirklich fleißig Beckenbodentraining machst, ja. Und ich sage meinen Frauen immer, es reicht nicht, wenn du nur zum Rückbildungsgymnastikkurs einmal in der Woche gehst, unter Umständen auch mit deinem Kind, was vielleicht die Hälfte des Kurses mehr deine Aufmerksamkeit braucht, als dein Beckenboden bekommt. Also, dass man den Frauen ganz klar sagt, egal ob ich ein Kind bekommen habe oder nicht, ja, wir sollten einfach immer etwas für unseren Körper tun, weil wir nun mal darauf ausgelegt sind, uns auch zu bewegen. Ja, und dass man den Frauen auch ganz klar macht, dass wir bei einer langen Lebenserwartung von 84 Frauenjahren, dass es so schade wäre, wenn man dann irgendwann mal, allerspätestens dann, wenn wir in die Wechseljahre kommen, merken, oh, der Beckenboden, der tropft. Ja, und hält nicht mehr dicht, weil es letztendlich extrem viel an Lebensqualität verliert. Und das ist für mich ist das keine Lösung, den Frauen zu sagen, hier nimm mal Einlagen, die deinen Urin auffangen können, ja, sondern es hilft letztendlich erstmal nur Beckenbodentraining, am besten mit einer Physiotherapeutin, bestenfalls auch in einer Einzelstunde oder auch gerne einen Rückbildungsgymnastikkurs mit einer Hebamme. Aber dass, wenn nach 10 Wochen dieser Kurs vorbei ist, dass man sich dann schon Gedanken macht, was kommt denn danach, welcher Sport macht mir Spaß. Es sollte bestenfalls kein Sport sein wie Tennis, ja, also einfach so, man so, Quickstop nennt man das immer, ne? Also so letztendlich auch viel Druck auf dem Beckenboden hat, schnell stoppen muss. Also solche Sachen eben nicht, Trampolinspringen auch nicht, sondern dass man sich das sucht, woran man Freude hat. Das kann Schwimmen sein, das kann Pilates sein, was auch immer, ja, Radfahren, Hauptsache wir bleiben in Bewegung. Und dass man, und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir uns trauen, auch darüber zu sprechen. Na, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber jede dritte Frau in Deutschland hat ein Beckenbodenproblem und das ist unfassbar viel. Ja, und diese Frauen leiden und sie leiden vor allen Dingen auch deshalb, weil sie sich nicht trauen, über das Thema zu sprechen und vielleicht auch, weil sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Sie sind mit dieser Problematik zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ah, das ist doch alles da, wo es sitzen soll. Ja, das wird schon und im schlimmsten Fall, naja, muss man darüber sprechen, die Gebärmutter rauszunehmen. Ich habe das alles schon erlebt und wo ich den Frauen einfach Mut machen möchte, zu einem Urogynäkologen zu gehen, in ein Beckenbodenzentrum, wo man einfach ganz viele Möglichkeiten an die Hand bekommt, um eben diese Beckenbodenproblematik in den Griff zu bekommen.
Nach der Geburt kommt es ja auch zu hormonellen Umstellungen und relativ viele Frauen erleben die sogenannten Heultage, die hatte ich auch, aber dieser Zustand kann sich dann auch zu einer Wochenbettdepression verfestigen. Lass uns mal besprechen, was noch normal ist und wann sich die Frauen vielleicht Hilfe suchen sollten und vor allem, wo suchen sie sich Hilfe?
Also vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen zu differenzieren. Also diese Wochenbettdepression kann wirklich im gesamten ersten Lebensjahr des Kindes auftreten, so ganz urplötzlich. Und wenn ich so von meinen Erlebnissen als Hebamme berichte, dann, also ich merke das tatsächlich schon, wenn ich die Frauen besuche, es ist so eine ganz, also es ist wirklich eine andere Stimmung in dem Haushalt. Ja, es ist alles sehr bedrückt. Also man merkt schon, die Frau ist auch gar nicht mehr so in der Lage, sich um ihr Kind zum Beispiel zu kümmern. Ja, sie ist gar nicht mehr so richtig am Kind interessiert und oftmals sind es dann tatsächlich eben auch die Partner oder Partnerinnen, die erzählen, es hat sich was verändert. Ja, die Frau ist antriebslos, sie weint sehr viel, sie ist nicht mehr in der Lage, das hört sich ja zu blöd an, aber ne, den Haushalt zu führen. Also sie vernachlässigt sehr viel und insbesondere auch sich selbst. Ja, also nur so die eigene Körperpflege wird hinten angestellt und es ist so, ja, und dazu kommen eben noch diese bedrückte Stimmung. Und das ist was, wo bei mir natürlich die Alarmglocken angehen und wo wir natürlich offen darüber sprechen müssen in der Familie, um auch zu gucken, wen müssen wir noch mit ins Boot holen. Und das ist bestenfalls natürlich immer eine Psychologin, die sich genau auf diese Problematik Wochenbettdepression auch ja, spezialisiert hat, damit die Frau gut begleitet wird. Die gute Nachricht ist, dass das ein vorübergehender Zustand ist, Gott sei Dank. Das dauert schon auch unter Umständen mal 7 Monate, aber dann kann man davon ausgehen, dass die Frau auch geheilt in Anführungsstrichen ist. Okay. Ja. Also wichtig ist wirklich auch da, was zu sagen und vor allen Dingen Hilfe anzunehmen. Ja, also niemand muss da alleine durch.
Ja, ich hatte auch relativ spät mit einer Depression zu kämpfen. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Mein Kind war schon 8 Monate alt. Ich glaube, so rückblickend lag das auch so ein bisschen daran, dass ich in meinem Umfeld niemanden kannte, der Kinder hat. Also ich fühlte mich wirklich vollkommen allein mit einem durchaus anspruchsvollen Baby. Und das schlug mir wirklich ganz schrecklich auf die Stimmung. Und ja, was rätst du denn Müttern, die sich so isoliert fühlen? Also die gar keine bekannten Verwandten im Freundesbekanntenkreis haben, die das Thema überhaupt kennen.
Ja, also du sprichst was ganz Wichtiges an, weil das Thema Vereinsamung bei Müttern, das ist riesengroß. Ja, wir kennen diese Thematik bei älteren Menschen, aber wir kennen sie nicht bei Müttern. Und tatsächlich auch Berlin ist so eine Stadt, die ist prädestiniert dafür. Ja, wir denken immer, oh wow, hier wohnen knapp 4 Millionen Menschen. Ja, die Stadt ist voll mit Leuten, aber die Frauen sitzen tatsächlich alleine und sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Und wichtig finde ich auch da, den Frauen vielleicht so bestimmte Dinge an die Hand zu geben, zu sagen, guck mal, da gibt es einen Rückbildungskurs, da gibt es einen PKIP-Kurs, da kriegst du Kontakt zu anderen Frauen, unterhalte dich doch mit denen nach diesen Kursen mal, guck mal, ob ihr nicht vielleicht noch zusammen Kaffee trinken gehen wollt oder ob ihr irgendwas anderes an Ausflügen einfach gemeinsam plant. Dann eben auch nochmal zu gucken, wer ist vielleicht im eigenen Netzwerk da, wen kann ich mal dafür begeistern, mich zu Hause zu besuchen. Oder was kann man eben auch extern von zu Hause an Unternehmung machen, nur um eben nicht zu Hause zu sitzen und die Wand anzustarren. Mir hat mal eine Frau gesagt, und das ist tatsächlich, hat sich dieser Satz so ein bisschen verankert in mir, das erste Lebensjahr oder im ersten Lebensjahr meines Kindes habe ich mich noch nie so alleine und so wertlos gefühlt. Und das, also das hat mich schon betroffen gemacht, ja, weil das ist ein Satz, der wirklich auf so viele Mütter zutrifft. Und ich kann einfach nur appellieren an die Frauen und zu sagen, ihr müsst nicht alleine bleiben, guckt wirklich, geht nach draußen, sprecht Leute an und guckt, wen könnt ihr mit ins Boot holen.
Okay. Für die Partner oder PartnerInnen ist ja das Wochenbett auch erstmal eine spannende Phase und auch vielleicht herausfordernd. Lass uns mal über die Partnerschaft sprechen. Also wie können die PartnerInnen die Mütter gut unterstützen und wie können vielleicht die Mütter auch ihre PartnerInnen unterstützen?
Katja, für mich ist ganz entscheidend Folgendes, nämlich dass wir ja oft eine Erwartungshaltung haben an Partner oder Partnerin. Ja, also dass wir haben Wünsche, also die sollen eben dieses und jenes machen im Wochenbett oder unter der Geburt und das haben sie auch bitte möglichst gut zu erfüllen. Fakt ist aber auch, dass die Begleitpersonen nicht sonderlich gut vorbereitet werden. Also egal, ob das jetzt im Geburtsvorbereitungskurs ist, was die Geburt anbelangt, ja, sie werden einfach ins kalte Wasser geschmissen. Und da vielleicht auch einfach der Tipp, wenn man eine Hebamme hat, auch schon in der Vorsorge, ne, oder dass sie eben mal kommt in der Vorbereitung, dass man die Partner oder Partnerin, dass die immer mit dabei sind bei den Gesprächen, dass die auch sich auch mal für sich überlegen, was möchte ich gerne darüber wissen? Also sowohl zur Geburt als auch eben zum Wochenbett. Was erwartet mich als Begleitperson, ja, mhm. Denn da passieren doch immer auch Überraschungen, womit man selber auch vielleicht gar nicht so fertig wird. Also zum Beispiel unter einer Geburt, das ist für Männer oftmals eine Herausforderung, die Frauen in einer Ausnahmesituation zu erleben, so wie sie sie noch nie erlebt haben. Ja, und das macht Männern tatsächlich Angst. Ich hatte neulich erst wieder einen Vater, der mir im Wochenbett gesagt hat, ich hatte einfach Angst, dass du stirbst. Mhm. Ja, und also der konnte das ganz klar äußern und ich finde, da ist im Vorfeld einfach ganz, ganz wenig an Informationen geflossen. Diese Angst hätte man ihm nehmen können, eben durch eine gute Aufklärung. Und also Vorbereitung, wobei ich sage, es muss nicht immer die Hebamme sein. Also man kann auch Bücher lesen, man kann Podcasts hören, was auch immer. Hauptsache, man beschäftigt sich mit der Materie. Ne? Und dass man dann eben auch im Wochenbett einfach da ist. Ja, also dass man nicht immer aus der Wohnung geht, weil man noch dieses oder jedes besorgen muss, weil vielleicht noch der ein oder andere Ämtergang ansteht. Also eine gute Vorbereitung ist das A und O, dass man auch gemeinsam das Wochenbett genießen kann. Also ich habe auch wirklich gerne die Männer im Wochenbett oder die Co-Mütter, die sich mit ins Bett legen, die das genießen können, die ihr Baby auf der Brust haben und da ist einfach Ruhe im Karton, ja. Und das finde ich so schön, weil letztendlich alle kommen zu ganz viel Liebe, Oxytocin-Ausschüttung und sie können das Ankommen ihres Kindes einfach genießen.
Okay, cool.
Wenn wir über Partner und Partnerinnen sprechen, dann würde ich auch gerne nochmal über das Thema Sex sprechen. Also nach der Geburt wollen ja manche Frauen gar keinen Sex, auch sehr lange nicht. Manche haben relativ schnell wieder Lust. Manchmal auch, wenn der Wochenfluss noch gar nicht versiegt ist. Ja, und die Partner oder Partnerinnen, die sehnen ganz, ganz häufig den Sex natürlich herbei, wodurch sich dann viele Frauen natürlich unter Druck gesetzt fühlen. Das kann ein ganz großes Thema nach der Geburt werden, oder?
Das kann ein riesiges Thema werden. Und es kann sogar so riesig werden, dass das ein Punkt wird, warum eine Beziehung auch scheitert. Ja, also wenn einfach diese Körperlichkeiten wegfallen, und wir dürfen nicht vergessen, dass ja sich die Eltern im ersten Lebensjahr des Kindes am meisten und häufigsten trennen. Ja, und also du hast es schon angesprochen, es ist auch ganz wichtig, dass die Frauen natürlich erstmal heilen dürfen. Die dürfen sich erstmal von ihren Geburtsverletzungen erholen. Und letztendlich den Startpunkt zur Sexualität sollte die Frau geben dürfen. Ja, dass sie einfach sagt, so, ich bin jetzt bereit, aber rechne vielleicht auch damit, dass wenn es passiert, ich sage, es tut mir weh, ich möchte das jetzt gerade nicht mehr, dass wir dann abbrechen. Also ich finde, einfach ins Gespräch gehen mit dem Partner oder der Partnerin, ganz klare Regeln definieren und sagen, wir probieren das jetzt ganz vorsichtig, wir lassen uns Zeit und wir gucken, wie das Ende wird. Ja? Und ich finde es auch persönlich gar nicht so schlimm, wenn man vielleicht auch eine längere Weile gar keinen Sex hat. Aber was nicht fehlen sollte, ist die Berührung. Ja, also so wie wir es mit dem Kind machen, viel nackte Haut, Bonding, ja, einfach damit Liebeshormone ausgeschüttet werden. Jedes Elternpaar sollte sich vielleicht auch mal hinterfragen, wann haben wir uns das letzte Mal so richtig in den Arm genommen, ja, oder mal nur nackt gekuschelt, ohne jetzt gleich da einen sexuellen Akt draus zu machen. Aber das ist so wichtig eben für die Partnerschaft, sich zu berühren und sich auch vielleicht mal nette Worte zu sagen, ja. Auch das ist eben ein Thema, dass Frauen Sorge haben, sich nackt vor ihrem Partner zu präsentieren, weil sie sagen, jetzt habe ich hier so viele Speckpölsterchen, ne? Wo sie dann vielleicht aber auch völlig überrascht sind, weil Männer sagen, und ich sage bewusst Männer, weil bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen erlebe ich das anders, wenn Männer dann sagen, du weißt so was, das hat hier, ich finde das total schön, ja, es ist einfach eine Weiblichkeit und du bist für mich eine ganz neue Person geworden und ich liebe das total, ja, also da kann ganz viel Positives auch trotz Mutterschaft in der Partnerschaft entstehen.
Hm. Wobei das Thema Touched-Out-Syndrome, also wenn das Baby den ganzen Tag an dir dran klebt, dann auch kuscheln schwierig wird, glaube ich.
Da hast du vollkommen recht. Ja. Also
da hilft dann dem Partner das Baby bekuscheln lassen, möglichst ausgiebig. Dann bekommt der das Syndrom.
Ja, stimmt. Das müssen wir einfach beachten, weil manchmal, manche Absolut. Frauen sind einfach den ganzen Tag 24 Stunden kleben, da klebt ein Baby an ihnen oder mehrere Babys oder ein Kleinkind und Babys. Und dann
hast du vollkommen recht, klar.
Genau. Da sprechen wir ja gerade schon über das Thema Geschwister. Ja. Wenn es größere Geschwisterkinder gibt, dann ist das häufig für die ja das erste Baby, was die bekommen. Und für die ist also diese erste Ankommenzeit ja auch super schwierig. Hast du Tipps, wie man das Wochenbett irgendwie gestalten kann, dass diese nachgeburtliche Geschwisterkrise für die Erstgeborenen nicht ganz so schwer wird?
Also erstmal vielleicht ein paar Worte an die Mutter, ja, weil das ist auch was eigentlich in jedem Wochenbett passiert, wenn Geschwisterkinder da sind. Das ist das Gefühl des schlechten Gewissens, ja, dass man eigentlich immer hat, weil man immer das Gefühl hat, das größere Geschwisterkind muss jetzt irgendwie oder hat das Nachsehen. Und dass man ganz klar sagt, pass mal auf, der Fokus liegt jetzt auf dir als Mutter, du kannst dich nicht zerteilen, jetzt erhol du dich erstmal und der Rest kommt dann auch schon. Und also das wäre mir einfach ganz wichtig, dass wir die Frauen da so ein bisschen unterstützen und dass man ihnen sagt, du bist keine schlechte Mutter, wenn du jetzt mal XY mit deinem größeren Geschwisterkind nicht machen kannst. So. Dann auch da wieder so ein bisschen Vorbereitung, die vielleicht gut investierte Zeit ist. Also ich selber habe für meine Kinder zum Beispiel Stillkisten gebastelt. Ne? Als ich schwanger war, habe ich Kisten genommen, habe da ganz viel Klüngelkram reingemacht, den sie noch nicht kannten. Und immer dann, wenn das Baby gestillt werden musste, haben sie diese Kisten bekommen, haben sich damit beschäftigt. Nach dem Stillen wurden die wieder weggepackt und wir konnten uns anderen Dingen widmen. Dann auch feste Zeiten, wo ganz klar war, also da wird das Baby, ich habe es dann, unser Baby immer meinem Mann gegeben und in dieser Zeit habe ich mich dann mit den Größeren beschäftigt, dass die einfach ihre Mama-Zeit bekommen haben. haben. Und ja, dass man auch vielleicht erstmal gar nicht so viel Aktionen planen muss. Also es reicht ja manchmal schon das Kuscheln im Bett mit einem Bilderbuch, was man vorliest, oder dass man dem größeren Kind, dass man ihm auch zeigt, wie es sich einbringen kann, um vielleicht das kleinere Geschwisterkind mitzuversorgen. Also auch Aufgaben zu verteilen. Ihr werdet das genauso wahrscheinlich erlebt haben. Da sind ja Geschwisterkinder immer ganz dankbar, wenn sie Dinge mitmachen dürfen, mitentscheiden dürfen. Sowas finde ich immer ganz gut. Ja, das vielleicht mal so als kleine Tipps. Ne? Also diese Stillkiste kommt halt immer super an. Mhm.
Ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wir haben natürlich auch ein tolles Geschwisterbuch geschrieben und auch ein schönes Buch für Geschwisterkinder. Baby ist da, heißt das. Ansonsten genau das Wunschkind-Geschwisterbuch, auch ganz toll zu dem Thema. Aber Kerstin, du hast auch ein Buch geschrieben, nämlich, Überraschung, übers Wochenbett. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ja, wir dürfen es auch verlosen. Also schaut gerne mal bei uns auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort findet ihr die Verlosung. Wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr auch gerne per E-Mail teilnehmen. Schickt einfach eine kurze Mail mit dem Betreff Kerstin an wunschkindblog@gmail.com. Ja, dein Buch heißt Königin im Wochenbett und ist im Südwestverlag erschienen. Und wir verlinken das natürlich wie immer in den Shownotes und im Blog. Ja, vielen lieben Dank, Kerstin, dass du heute da warst. War
danke
wirklich
euch.
Spannend.
Danke.
Ja, ihr Lieben, wenn ihr mehr von Kerstin hören wollt, sie war nämlich nicht das erste Mal bei uns zu Gast, dann schaut doch mal in unser Archiv. In Folge 72 habe ich mit Kerstin und Dorothee dahinten über das Thema Selbstfürsorge gesprochen. Das war wirklich spannend und witzig. Und in Folge 75 ging es auch schon mal um die Wochenbettkultur. Das passt natürlich super zum heutigen Thema. Ja, wenn ihr noch mehr übers Wochenbett hören wollt. Ihr Lieben, wir hören uns schon in der nächsten Woche wieder. Auf diese Folge freue ich mich auch schon sehr. Also hört unbedingt rein. Für heute sagen wir erst einmal tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.